Weggesuchtet. Der Serien- und Kinopodcast mit Insider Christian Aust bei Radio Hamburg.
Hallo, wir sind wieder da. Es ist unglaublich, wie schnell so eine Woche vergeht. Es gibt eine neue...
Die ganze Woche schon wieder
ja,
weg.
Es gibt eine neue Episode von Weggesuchtet mit...
Bettina.
Und Christian. Und wir haben vergangene Woche, ihr erinnert euch, sehr ausführlich über einen polnischen Erotikfilm gesprochen. Und wahrscheinlich auch deswegen ist dieser Film jetzt noch erfolgreicher geworden. 365 Days, mittlerweile auch in den USA und in Großbritannien. Der meistgestreamte Film. Unglaublich, oder?
Na, wir haben uns ja vergangene Woche sehr kritisch damit auseinandergesetzt.
Total kritisch.
Und haben alles gesagt, was man dazu sagen kann, glaube ich. Und wen das nochmal interessiert, der kann ja einfach nochmal in die Folge reinhören.
Ja, genau. Also weltweit auch der zweitmeistgestreamte Film. Aber das ist diese Woche nicht unser Thema, denn diese Woche geht es um eine Serie, die Kult ist, die viele Fans hat und die mit der dritten Staffel ins Serienfinale geht. Und wenn ich euch die Intro-Musik vorspiele, dann wisst ihr, ihr wisst ja, ich spiele hier gerne Musik, wisst ihr, um welche Serie es geht.
Das sofort jeder erkannt, oder?
Ja, glaube ich auch. Dark, dritte Staffel, startet am 27. Juni bei Netflix und das ist natürlich unverkennbar der Intro-Song und der ist geschrieben und gemacht und produziert von, also er heißt Goodbye und ist produziert von Apparat und Soap und Skin. Es ist ein bisschen kompliziert, ich musste mich da auch erstmal reinfuchsen. Apparat ist eigentlich Sascha Ring, ein deutscher Techno-Musiker und Soap and Skin ist Anja Franziska Plaschk, eine Musikerin aus Österreich, also Sängerin, Komponistin, Produzentin und Schauspielerin. Und mit Goodbye hatten Apparat und Soap on Skin einen Riesenhit, was natürlich auch daran liegt, dass diese Serie so beliebt ist.
Ja, aber ich mag die auch wirklich sehr, diesen Intro-Song. Das ruft ja dann sofort Erinnerungen an Staffel 1 und 2 wach. Und ja.
Also übrigens, bist du eigentlich jemand, der, die Frage ist jetzt gut, weil wir immer zusammen gucken. Es gibt ja immer Skip-Intro am Anfang, dass man also über das Intro wegskippen kann. Aber ich höre ja immer gerne die Musik, weil mich das schon so in die richtige emotionale Stimmung bringt. Wie ist das bei dir?
Also es gibt Serien, da skippe ich sehr gerne das Intro, aber eben bei Dark auch nicht, weil ich das Intro da sehr mag. Und
kommt
ja,
natürlich sehr auf den Song an, ne? Ist
genau.
Ja klar.
Dark ist ja die erste Serie von Netflix, die in Deutschland entwickelt wurde, hier produziert und gefilmt wurde und dann weltweit
ein Riesenhit wurde. Und es ist eine Serie, die eigentlich überhaupt nicht zur Jahreszeit passt, finde ich. Dark, also bei diesem schönen Wetter jetzt sich sowas wie Dark anzugucken. Es ist eigentlich eine Herbst-Winter-Serie, aber wie auch immer, vielleicht ist ja gerade dieser Kontrast gerade besonders schön. Und Dark ist definitiv und unbestritten eine der kompliziertesten Serien der Welt. Wenn man einmal kurz nicht aufpasst, dann weiß man überhaupt nicht mehr, was passiert. Und die große Frage ist ja eigentlich, wie steigt man jetzt nach der Pause auch, haben wir uns ja auch gefragt, wie steigen wir jetzt eigentlich nochmal in Staffel 3 ein? Netflix hat da versucht so einen, hat es nicht versucht. Mist, vielleicht ist das schon Corona. Netflix hat einen Trailer produziert, mit dem man sozusagen also so eine Art Zusammenfassung haben soll.
Ja,
so ein Best-of von Staffel 1 und 2.
Ja,
ne?
60 Sekunden lang ist das Ding und ich habe mir den auch sofort angeguckt und ganz ehrlich, ich habe das überhaupt gar nicht verstanden. Das ging so schnell und ich musste da überlegen, wie hinkt das dann nochmal zusammen.
Ja, also
und dann,
die meisten User haben ja auch geschrieben so, hä?
Ja, das war auch oder, bei mir auch,
verstehe keinen, ich weiß es auch nicht, ich bin auch nicht schlauer, ging mir genauso.
Alternativ gibt es ja dann noch den Stammbaum, den man sich angucken kann, wie diese Familien miteinander verwoben
ja,
sind, wie die Beziehungen sind.
Bringt einen auch nur bedingt weiter.
Ja, finde ich auch. Also nochmal, wir können ja nochmal einen ganz kurzen Überblick geben als Intro.
Es gibt übrigens auf YouTube, habe ich gesehen, gibt es auch so Clips, ne? Also wie verstehe ich die ersten beiden Staffeln von Netflix, so Zusammenfassungen. Kann man auch nochmal reingucken, wenn man will. Es sind allerdings vielleicht auch Spoiler drin. Es ist ja immer schwierig. Es gleicht, also diese ganze Vorbereitung gleicht eigentlich mittlerweile einer wissenschaftlichen Abhandlung, einer Dark-Abhandlung, die bestimmt auch noch ausführlich geschrieben werden. Aber Bettina, du versuchst jetzt ohne zu spoilern, Wir fangen einfach mal mit dem Grundszenario so an, ne? Weil es gibt ja auch Leute, die es noch gar nicht gesehen haben, vielleicht.
Ja, auch das ist ja schon echt schwierig zu überlegen, worum geht's da eigentlich in der Staffel? Ich versuch's mal. Also die Geschichte spielt in der fiktiven deutschen Kleinstadt Winden und da verschwinden zwei Kinder und ganz schnell wird ja klar, dass hinter dieser idyllischen kleinbürgerlichen Fassade des Ortes, dass sich da ungeahnte Abgründe verbergen und ein Atomkraftwerk spielt eine ganz zentrale Rolle in der Serie. Das Ganze ist dann eingebettet in Zeitschleifen. Das muss man sich so als eine Art Zeitreise vorstellen in die Vergangenheit, in die Gegenwart und dann auch
Zeitebenen
in die Zukunft. Ja. Genau.
Also man kann, das ist ja auch schon, das ist kein Spoiler, also es gibt ja eine geheimnisvolle Höhle im Wald und da kann man offenbar in verschiedene Zeitebenen, aber es gibt ja auch Parallelwelten mittlerweile und es ist irgendwie alles ganz kompliziert und es ist sogar so kompliziert, wir haben ja für Staffel 2 mit Louis Hoffmann gesprochen.
Ja, der spielt eine zentrale Figur, Louis Hoffmann, er heißt ja Jonas in der Serie und er durchquert die Zeit, kann man so sagen, ne?
Er ist ein Zeitreisender, ne?
Genau, also, um die Apokalypse zu verhindern.
Ja, also wie gesagt, Louis Hoffmann sagt, die Schauspieler haben selbst oft gar nicht den Überblick, können sie auch gar nicht, weil das ganze Drehbuch hat man nicht im Kopf. Und dann wird auch nicht immer chronologisch gedreht. Und es gibt ganz witzig am Set so Continuity Coach, das heißt das sozusagen.
Das hätte ich auch gebraucht.
Die haben den Plan, den wünsche ich mir auch manchmal, wenn ich die Serie sehe und sagen dann den Schauspielern so, ja, jetzt passiert das und das und das musst du bedenken und so. Es gibt eben diese vier Familien, Doppler, Kahnwald, Nielsen und Tiedemann. Und du hast es ja auch schon gesagt, es gibt eben diese menschlichen Abgründe im Dorf, also Affären, alte Liebesgeschichten. Und dann eben kombiniert mit diesen Fantasy-Abgründen. Das ist ganz reizvoll. Und das Ganze basiert ja eigentlich auf diesem ganz reizvollen, schon wieder sage ich reizvoll, Prinzip.
Das ist mein Lieblingswort, merke ich schon.
In jeder Folge habe ich, glaube ich, ein Wort, was ich sehr reizvoll finde. Es basiert auf diesem Prinzip, was ja auch nicht neu ist, was es ja auch schon in Filmen gab oder Zurück in die Zukunft oder keine Ahnung, dass man eben in die Vergangenheit reist, um etwas zu ändern, ein Detail. Also es gab ja auch diese Serie mit, in der versucht wurde, den Kennedy-Mord zu verhindern. Und es ist eigentlich immer dasselbe Prinzip. Man verändert irgendwas, löst aber damit irgendwas anderes aus.
Also, was ja auch eine Katastrophe dann sein kann.
Ja, was man gar nicht bedacht hat. Oder man weiß eben, die Zukunft lässt sich eben nicht so einfach planen. Das ist eben nicht so einfach. Und bevor wir weitermachen, schauen wir doch nochmal ganz kurz in den aktuellen Trailer rein.
Aus welcher Zeit bist du?
Die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt.
Ich bin hier, um dir zu helfen, den Ursprung zu finden. Die eine Sache, die der Anfang für alles ist. In deiner Welt. Und in meiner.
Man fragt sich ja immer, wenn man das sieht, was würde ich eigentlich ändern in meiner Vergangenheit? Bettina, hast du da irgendwas, was du ändern würdest?
Was ich ändern würde? Oh, ganz schwierige Frage. Aber ich finde die Serie deswegen so inspirierend und ich bin deswegen so ein Fan, weil man sich genau diese Fragen stellt.
Man stellt sie sich auch deswegen, weil die klassische Situation ist ja mit dem Wissen von heute, würde man vielleicht Sachen anders machen heute?
Das weiß ich gar nicht.
Wenn man nochmal jung wäre, aber wüsste, worauf es ankommt.
Wenn man jetzt
wissen wir jetzt auch nicht. Aber
in dieser Serie bleibt, wie wäre das, wenn ich jetzt an eine Schule kommen würde und da mein 15-, 16-jähriges Ich treffen würde? Also Bettina mit 15, 16. Wie würde ich mich da sehen?
Da bin ich schon beim Thema. Ich wüsste ja, was ich machen würde. Ich finde, wir haben uns zu spät kennengelernt. Und ich würde ja versuchen, dich früher zu treffen.
Das wäre so wie Familie Nielsen, ne?
Ich würde in deine kleine Heimatstadt reisen. Ich sage jetzt nicht, welches es ist. Und dann würde ich versuchen, dich da ausfindig zu machen. Und dann, ja, das wäre mein Plan.
Ja, aber vielleicht würden wir uns dann heute gar nicht so gut verstehen. Das weiß ich gar nicht, ob das dann so funktionieren würde.
Ja, die andere Katastrophe, die wir auslösen konnten.
Ja, ne? Vielleicht hätten wir uns dann schon getrennt. Also keine Ahnung. Ja, es könnte doch sein, dass sich das dann alles ganz anders entwickelt hätte. Das weiß man ja nicht.
Ja, genau. Vielleicht wäre eine Apokalypse irgendwie anderer Art irgendwie eingetreten. Es gibt ja ganz viele so kulthafte Orte in dieser Serie, die mittlerweile Kult sind, die dann auch wirklich existieren. Zum Beispiel diese Höhle, die ja die Einhornhöhle ist im Südteil. Hearts. Das habe ich mir jetzt mal rausgesucht.
Einhornhöhle.
Ja, man dachte, ich habe auch am Anfang gedacht, die haben sie gebaut, aber es gibt die Höhle wirklich.
Wieso heißt denn das Ding Einhornhöhle? Gibt es da Einhörner?
Vielleicht, ich weiß es nicht. Wir müssten mal hinfahren und ja, im Südharz auf jeden Fall. Und dann lebt die Serie natürlich auch von dieser tollen Besetzung, von diesem deutschen All-Star-Ensemble. Also Oliver Masucci, Luis Hofmann, Maya Schöne, Jordis Triebel. Das ist auch so ein großes Plus der Serie, was mich von Anfang an gleich reingezogen hat. Was ich von Anfang an...
Ich muss sagen, diese Martha, die wird ja gespielt von Lisa Vicari. Die finde ich ja auch ganz spannend. Und darauf bin ich noch so ein bisschen aufmerksam geworden, ein bisschen mehr aufmerksam geworden durch den Film Izzy und Ozzy.
Oh Gott.
Ja, den hat meine Freundin, ich habe Freunde in allen Altersgruppen. Und das ist meine Freundin Nele.
Du brauchst
gar
keine verschiedenen Zeitebenen. Nee, du hast die einfach. Nele ist 16 Jahre
alt. Genau, und Nele sagt, das ist ihr absoluter Lieblingsfilm.
Hat sie schon viermal gesehen oder
genau.
so?
Genau, und dann sagt sie, Bettina, lass uns doch den mal zusammen gucken. Ich sag gut, machen wir, wenn es dein Lieblingsfilm ist, und das haben wir getan. Und die macht das auch wirklich, eine super Schauspielerin, Lisa Vicari. Und ja, die habe ich jetzt bei Staffel 3, gefällt sie mir besonders gut.
Ja, es gibt 1000 Anspielungen in dieser Serie. Also man kann die Serie einfach so gucken, aber wenn man so nerdig drauf ist, wird man überall, es gibt Anspielungen an Blade Runner, es gibt irgendwelche Computerspiele, die als Solo-Spiele geplant waren in der Serie, aber als Mehrplayer-Spiele gespielt werden können. Das ist so die Freude für alle, die sich so auskennen in dieser Welt. Das muss man aber auch gar nicht wissen, aber dass die Serie längst Kult ist, das war spätestens da klar, als die Berliner Verkehrsbetriebe zum Start von Staffel 2 ein Ticket auf den Markt gebracht haben, ein sogenanntes Dark-Tages-Ticket, das im vergangenen Jahr am 21. Juni, also 2019, gültig war, gleichzeitig aber auch am 21. Juni 2052.
Das ist ja noch ewig hin. Dann vererbt man die Fahrkarte dann, falls man dann die nicht mehr nutzen kann und schon...
Ich sehe das ein bisschen optimistischer. Ich sehe das so, dass ich in die Zukunft reise natürlich und das Ticket dann selber benutze auch.
Ja, aber das ist
in Berlin.
Das ist aber spannend, wenn man sowas vererben würde, eine Fahrkarte.
Ja, aber ich finde es ganz spannend, dass es jetzt mittlerweile so in diese Alltagskultur so weit schon eingezogen ist. Jetzt müssen wir natürlich mal über Staffel 3 reden. Also mir ging es ja schon so, ich fand Staffel 1 richtig gut. Bei Staffel 2 fingen schon bestimmte Sachen an, mich zu nerven.
Was denn?
Und zwar, dass es irgendwie, es war mir, wir reden ja gerade über diese vielen Ebenen und die vielen Anspielungen, und es war mir irgendwie zu verkopft. Also mir ging da so ein bisschen die Spielfreude verloren, und vor allen Dingen in Staffel 1 wurden musste ja geheimnisvoll sein, wurden viele Sachen eben so angedeutet. Zum Beispiel man sah nie so richtig, wie die Zeitreisen stattfanden, und in Staffel 2 konnte man das plötzlich sehen, so mit so einer dunklen Wolke, mit nicht immer tollen Computereffekten, und ich fand, es wurde mir da zu theoretisch. Also mir fehlte so ein bisschen da die Emotionalität und auch die Sinnlichkeit, die irgendwie so zu verkopft war.
Aber ich finde das eben gerade gut, jetzt auch in Staffel 3, dass das ist vielleicht
dass
so
es noch
theoretisch
komplizierter wird, oder?
Ja, warum muss eine Serie immer einfach sein? Immer wenn man dann liest, ja, man kann nichts nebenbei machen. Ich kann keine WhatsApp schreiben oder.
Das verstehe ich ja sowieso nicht.
Das ist,
entweder
warum
ich gucke oder ich gucke nicht.
Ne? Warum muss eine Serie einfach sein? Also die ist kompliziert, ja, aber gerade das finde ich gut. Und ich finde auch gut, was du so als verkopft bezeichnest. Das ist vielleicht intellektuell sehr anspruchsvoll, aber ich finde eine Serie dann eben auch richtig gut, wenn das Ding eben nicht gerade zu Ende ist, sondern man noch drüber nachdenkt und man sich Fragen stellt und die einen noch beschäftigt. Und das macht die unbedingt. Und daran hat sich nichts geändert.
Ja,
man kann sie auch wunderbar dann so mit Freunden drüber diskutieren.
Ja, sowieso.
Das macht doch Spaß.
Ja, also mir, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, ich sag's mal, ich bring's jetzt mal auf eine einfache Formel, die vielleicht auch so ein bisschen ordinär ist. Zu viel Hirn, zu wenig Herz und Eier. Also ich weiß nicht, wie die weibliche Variante davon heißt, aber egal. Ich finde auch Staffel 3 bisher sehr so weinerlich. Also es ist so, es ist...
Was ist denn daran weinerlich?
Es ist alles ganz schrecklich, alle sind traurig, alles ist schlimm. Die haben immer Tränen in den Augen. Es erinnert mich so ein bisschen an...
Hast du jetzt eine andere Serie gesehen als ich?
Es erinnert mich ein bisschen an den dritten Teil von Herr der Ringe, wenn Frodo und Sam da auf diesen Berg raufsteigen, um den Ring zu vernichten. Es ist irgendwie so das große Gegreine. Und es ist mir ein bisschen, ich weiß nicht... Also
das ist
ich bin
kein Gegreine. Das ist einfach, das ist Anspannung, das ist Nervosität. Also
Nervosität.
Das hat nichts ja, Nervosität, das hat nichts mit Greinen zu tun.
Ich würde übrigens ganz gerne noch mal eine extra Episode machen. Wir haben ja neulich über Koks in Filmen gesprochen. Ich würde gerne über Weinen in Serien noch mal, auch wie die Tränen in die Augen kommen. Das Geheimnis müssen wir auch irgendwann noch mal lösen. Also was empfehlen wir Neueinsteigern, vor allen Dingen Bettina?
Ja, auf jeden Fall Staffel 1 und 2 gucken. Sonst, man kann da nicht einfach mit Staffel 3 anfangen.
Das ist ja sowieso nicht, ne?
Und ich glaube, man kann vielleicht die Staffel 1 und 2 noch mal schnell wegsuchten, um richtig gut reinzukommen in die dritte Staffel.
Das Gefühl hatte ich auch. Also obwohl ich sie alle gesehen habe, habe ich auch gedacht, ich müsste es eigentlich nochmal sehen, wenn ich die Zeit hätte. Aber vielleicht nochmal die letzten beiden Episoden der letzten Staffel, also im Anschluss, also davor gucken, um den richtigen Anschluss zu haben.
Auf jeden Fall sollte man sich nochmal mit den Namen beschäftigen und wie diese Familien zusammengehören, weil das ist eine ganz komplexe Geschichte und die sollte man drauf haben.
Den Stammbaum sollte man neben der Fernbedienung auf jeden Fall dabei haben.
Das ist genau, neben Chips und sonst was, den Stammbaum.
So, ich habe jetzt wieder eine von meinen wunderbar komischen Überleitungen, und zwar habe ich ja eben von Herr der Ringe Teil 3 gesprochen, und da sind wir ja auch, da erinnern wir uns ja, es soll doch die große Herr der Ringe Serie auf Amazon Prime geben. Was ist da eigentlich los? Sie soll ja schon 2021 starten bei Amazon, und die Dreharbeiten hatten ja auch Anfang Februar angefangen und wurden dann wie überall wegen Corona abgebrochen. Also ich sehe das mit dem 2021 Start noch nicht so ganz, weil da sind ja auch 1000 Spezialeffekte bei Herr der Ringe, wie wir wissen, müssen ja da ergänzt werden. Es gibt jetzt unterschiedliche Gerüchte, die so nach außen dringen. Also angeblich sollen die ersten beiden Folgen schon komplett abgedreht sein. Andere Quellen sagen, es ist bisher nur die Hälfte der Pilotfolge, was ja auch nicht so wahnsinnig viel wäre. Dreharbeiten sollen angeblich, auch da gibt es unterschiedliche Angaben, im Oktober wieder anfangen oder jetzt schon im Juli. Auf jeden Fall nutzen die Autoren die Zeit, jetzt die Pause, um die Drehbücher nochmal zu überarbeiten, was ja immer ganz gut ist, weil die werden ja oft bei solchen Projekten so doch so ein bisschen zusammengeklatscht. Und sie schreiben auch schon an den Drehbüchern für Staffel 2.
Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, eigentlich weiß man nichts Genaues, oder?
Ja, doch schon. Also die Serie soll starten, das wissen wir. Aber wir wissen eben nur noch nicht genau, wann. Wir kommen zum nächsten großen Start der Woche, und zwar ist das keine Serie, sondern eine
romantische Komödie.
Ein Netflix-Film, ein extra für Netflix produzierter Film. Und zwar ist das ein Film für alle Menschen, die Musik mögen. Oder eben
nenn nochmal den Titel erst.
Ein rotes Tuch für alle Menschen, die Musik mögen. Es ist Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, startet am 26. Juni. Bei Netflix. Und die große Frage ist also, Will Ferrell, Kultkomiker Will Ferrell hat es gemacht, der bekannt ist für seine extremen Komödien. Und die große Frage in der ganzen ESC-Fangemeinde war vorher, wird das jetzt eine riesen European Song Contest Verarschung oder wird es eine große Hommage? Und bevor wir diese Frage klären, gucken wir nochmal als kleine Inspiration in den Trailer rein.
Hallo Leute, ich bin Lars, das ist Sigrid und wir sind Feiersager.
Wer will unseren Eurovision-Song hören?
Ganz Island wird sich über uns totlachen.
Nein, so ist das gar nicht.
Doch, mein Vater schämt sich für mich.
Das tut er nicht.
Er sah mir tief in die Augen und sagte, oh, ich schäme mich für dich.
War er betrunken?
Er sagte, du denkst vielleicht, ich wäre betrunken. Aber ich bin stocknüchtern, Mann.
Idiot.
Ganz offiziell wird Fire Saga in den Contest nachrücken.
Das geht nicht.
Das ist furchtbar.
Sie sind zu alt. Es ist schrecklich, aber es geht nicht anders.
Dann sind wir drin. Ja?
Ja, große Hommage oder große Verarschung, das klären wir dann gleich. Aber wir sagen ja erstmal müssen wir vielleicht erklären, oder nicht nur vielleicht, wir erklären jetzt erstmal, worum es überhaupt geht. Und das kannst du ja mal besonders gut, Bettina.
Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall geht das Ganze, spielt das in Island. Da gibt's den Sänger Lars und die Sängerin Sigrid.
Ja, er heißt vor allem, ich dachte ja zuerst, er heißt Lars Eriksson, aber er heißt Lars Eriksson. Das ist ja, ganz, sehr lustig.
Genau. Also Island, die beiden sind dann nicht besonders erfolgreich. Auch schon ein bisschen älter, haben es bis jetzt nicht geschafft.
Sie sind eigentlich der Witz besteht daran, dass sie schon viel zu alt sind. Und Lars träumt eben seit seiner Kindheit.
Seit er sieben ist.
Er hatte seine Mutter verloren und sieht dann durch Zufall in den European Song Contest rein und was ihn dann irgendwie rettet. Und seitdem hat er eine Obsession mit dem European Song Contest.
Ja, und das ist sein größter Traum. Daran möchte er teilnehmen und Island dort vertreten. Ja, und das machen die beiden dann ja, auch.
Lars Eriksson ist also Will Ferrell und Rachel McAdams spielt Sigrid Eriksdottir, also ein typisch isländischer Name. Ja, und die beiden sind Feiersager und ihr wisst ja, Will Ferrell ist bekannt für Komödien wie Buddy der Weihnachtself, großartiger Film by the way, Daddy's Home, Ein Vater zu viel, Ricky Bobby, König der Rennfahrer, Die Hochzeitscrasher und Der Anchorman, also kurz, ja. Es wird immer so richtig verrückt bei Will Ferrell und auch mit einem ganz speziellen Humor.
Also nicht immer, aber ich finde einige Sachen, die er gemacht hat, der ist schon sehr, sehr komisch. Im Mai 2018 ist Will Ferrell, um den Film gut vorzubereiten, zum Finale des Eurovision Song Contest 2018 nach Lissabon gefahren, also Portugal, um dann Figuren und Szenarien für den Film gut vorbereiten zu können und hat da eben auch mit den Kandidaten hinter den Kulissen gesprochen. Der weiß also, worüber er da geschrieben hat.
Das weiß er sowieso, weil er hat selber, es gibt eine gewisse Parallele zum Film, er hat selber eine Obsession mit dem Eurovision Song Contest, weil seine Frau, die schwedische Schauspielerin Viveka Paulin, Fan auch ist das ESC und deswegen guckt er das auch immer, weil die meisten Amerikaner, ich glaube auch der Film ist deswegen hauptsächlich für den europäischen Markt produziert, die kennen das gar nicht, die wissen gar nicht, was es ist, die wissen gar nicht, was der European Song Contest ist. Ich finde ja, bei Will Ferrell ist es immer so, manchmal ist es wirklich richtig komisch, manchmal ist es auch total daneben und ich finde aber auch, dass auf diesen Film ein Warnhinweis geklebt werden sollte, weil es gibt da so einige Songs, die ja bewusst schrecklich sind, wie zum Beispiel den Volcano Man. Da gibt es auch, da können wir einmal reinhören.
Ja, bitte.
Volcano Man, ein wirklich, also es soll ja das Video, es gibt auch ein Video dazu, könnt ihr euch angucken auf YouTube und das soll eben bewusst so albern sein. Also die tragen da ja so Wikingerkleidung, stilisierte und das soll eben komisch sein. Ist es ja auch, aber noch viel schlimmer ist ein Song in diesem Film, der Ja, Ja, Ding Dong heißt.
Das ist dein Ohrwurm.
Ja, Ja, Ding Dong, genau. Und deswegen sage ich ja Warnhinweis, weil es ist, seitdem ich das gesehen habe, ist Ja, Ja, Ding Dong mein schlimmer Ohrwurm, den ich auch nicht wieder loswerde und den ich sogar beim Fahrradfahren neulich einmal gesungen habe, dann bist du ihn auch nicht wieder losgeworden. Ja, Ja, Ding Dong, kurz der Hintergrund, Feiersaga hat einige opulent arrangierte Songs, aber ihr eigentlicher Hit in ihrem Dorf ist Ja, Ja, Ding Dong. Und immer wenn sie auftreten, rufen im Publikum irgendwelche Betrunkenen, spiel Ja, Ja, Ding Dong. Und dann müssen sie halt Ja, Ja, Ding Dong spielen. Und ich versuche das mal, ich habe jetzt den Song leider nicht gefunden zum Vorspielen, aber es geht ungefähr so, Ja, Ja, Ding Dong. Es ist halt so ein großer betrunken Mitschunkelsong. Und wenn man es einmal gehört hat, wird man es nicht wieder los.
Naja, ich bin ihn ganz schnell wieder losgeworden.
Ja, weil du so anspruchsvoll bist. Bei mir hat er sich irgendwie eingebrannt. Die Musik soll so ein bisschen trivial klingen, eben diesen typischen ESC-Approach ja manchmal haben, aber ist von ganz namhaften Produzenten produziert worden. Zum Beispiel Volcano Man hat Savan Kodecha produziert, der immerhin mit Ariana Grande oder Ellie Goulding, Sam Smith und Maroon 5 zusammengearbeitet hat. Und der ganze Soundtrack stammt von Atli Irvason, ein isländischer Filmkomponist, der im Kombinat von Hans Zimmer mitarbeitet, also der da angestellt ist bei Remote Control Productions. Und was ich ganz interessant finde, wie in der Trivia steht, also in seiner Bio, da manchmal als Ghostwriter für Hans Zimmer arbeitet. Das heißt, Hans Zimmer hat offenbar komponiert auch nicht jede Note selbst. Nein, sondern
so
hat er,
wie der da macht, ist doch klar.
Wie soll er das machen? Ich habe mich immer gefragt, wie macht Hans Zimmer das? Er hat Ghostwriter wie Atli Irvason, der für ihn da mitschreibt, wie in so einer Schreibwerkstatt. Statt auf jeden Fall. Also die Musik ist typische ESC-Musik Und es gibt auch die ESC-Auftritte. Es gibt, Will Ferrell hat sich inspirieren lassen, natürlich von Gruppen wie Lordi, also so besonders absurden Auftritten. Es gibt auch das berühmte Hamsterrad, was da irgendwann mal beim ESC eine Rolle gespielt hat, die er jetzt auch in die Story mit eingebaut hat. Und ich fand es, ich weiß nicht, es ist ganz komisch. Es gab Szenen, die hatten unbedingt was. Also die haben mir, fand ich irgendwie komisch. Und dann gab es auch wieder welche, die aber irgendwie völlig daneben gegangen sind.
Also mir hat, ich finde die Rolle Pierce Brosnan, er spielt ja den Vater, finde ich leider ein bisschen verschenkt. Ich hatte mir das vorgestellt, dass das so in Richtung Mamma Mia gehen würde, da singt er ja auch. Das hat er leider gar nicht getan. Gut fand ich, sehr gut, Dan Stevens, den kennt man auch als Matthew aus Downton Abbey.
Ja, der spielt so einen russischen ESC-Teilnehmer.
Ja, genau. Also das hat mir sehr gut gefallen.
Alexander Lentoff heißt der.
Ja, genau.
Also im Film.
Ich finde auch, der Film hat unbedingt Momente, die wirklich sehr, sehr komisch sind. Das fand ich richtig witzig, da musste ich auch laut lachen. Aber dann dazwischen geht es eben doch sehr nett und sehr seicht weiter. Das ist mir dann phasenweise nicht anarchisch genug. Da hätte ich mir irgendwie so ein bisschen mehr Wumms, sage ich jetzt mal. Ne?
Wumms. Das bist du inspiriert. Es ist eigentlich das, was wir am Anfang gesagt haben. Die große Frage ist eben, soll es eine Verarschung sein, das ESC, oder soll es eine Hommage sein? Und da habe ich das Gefühl, dass die Macher sich da selber nicht so, sie wollten beides auf einmal machen. Und ich finde, es wird immer dann lustig, wenn sie sich darüber lustig machen. Aber wenn sie eben versuchen, diese Hommage zu machen, also diese Liebeserklärung, diesen großen Liebesbrief an den ESC zu schreiben, dann funktioniert das manchmal nicht so
das
richtig.
Das ist dann so ein Twitter geworden, sowohl als auch. Und wahrscheinlich wollten sie beide Gruppen kriegen, die Leute, die das einfach nur witzig und nervig finden, aber auch die Fans. Und deswegen ist es so in between geblieben.
Ja, so ein bisschen indifferent. Ich finde es auch besonders erstaunlich, weil immerhin hat Andrew Steele mitgeschrieben am Drehbuch und auch produziert, der viel für die Jon Stewart's Show und für Saturday Night Live geschrieben hat. Also da hatte ich eigentlich noch ein bisschen mehr erwartet. Es gibt auch so lustige Gastauftritte. Conchita Wurst, also alte ESC-Teilnehmer, tauchen nochmal auf bei so einem Singalong. Und ich bin da auch gar nicht so drin im Thema. Also wer den ESC liebt, wird da wahrscheinlich noch viel mehr alte Bekannte entdecken. Graham Norton tritt auf als Moderator für Großbritannien, der den ESC kommentiert. Ich fand es auch ein bisschen lang, 123 Minuten. Und ja, insgesamt, ich war nicht ganz zufrieden. Aber es hat irgendwie, war es auch lustig.
Ach, das macht ja irgendwie, kann man den, glaube ich, auch gut gucken. Das macht irgendwie auch Spaß. Das ist jetzt nicht, für mich nicht die Komödie des Jahres, aber muss es ja auch nicht immer.
Und es ist ein guter Ersatz vielleicht für den ESC, der ja ausgefallen ist dieses Jahr. Eigentlich sollte der Film ja parallel dazu ausgestrahlt werden, hätte dann natürlich wahrscheinlich noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber er ist ja ausgefallen, wir wissen es ja. Aber deswegen hat man jetzt immerhin noch den Film Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga ab 26. Juni. Bei Netflix. Und übrigens, Bettina, ich habe hier noch, weil ich gerade bei Will Ferrell war, habe ich noch was gesehen. Will Ferrell produziert ja auch, hat ja auch diesen Film mitproduziert und produziert jetzt tatsächlich, was ich gar nicht wusste. Also es war ja immer im Gespräch, dass es mal irgendwann ein Remake von Toni Erdmann geben soll. Und Will Ferrell produziert das. Ich habe es durch Zufall gerade in seiner Produzentenliste gesehen. Und die Hauptrolle spielt, also die Sandra Hüller-Rolle soll Kristen Wiig spielen, die ich ja genial finde. Ich finde diese Frau so komisch. Brautalarm, Kristen Wiig.
Ja, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Toni Erdmann mit Kristen Wiig und Will Ferrell, dass das klappt. Das wird ein komplett anderer Film. Da ist doch dann nur noch der Titel identisch. Und ansonsten wird das so eine komisch überdrehte Komödie.
Wie so oft bei Remakes, ne? Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es wird ein anderer Film, aber ich sehe Kristen Wiig gerne. Und vielleicht, auch wenn es ein anderer Film wird mit Kristen Wiig, dann hat das vielleicht auch seinen Reiz. Will Ferrell, hast du ihn mal interviewt bisher? Also ich hatte ihn schon mal, zweimal bisher. Du glaube ich nicht.
Nee, ich hatte ihn noch nie. Leider.
Ich hatte ihn tatsächlich für Buddy der Weihnachtself und noch irgendwas anderes. Und
ist der so komisch wie oder ist er so ein Ernster?
Ja, es ist weder noch. Also es gibt ja diese Komiker, die von denen man das Gefühl hat, dass sie kleinen Kindern so ein Eis aus der Hand schlagen, wenn keiner hinguckt. Also diese schlecht gelaunten.
Ist er das?
Oder es gibt eben die, die so total abgedreht sind und die diese Rolle weiterspielen. Und er ist weder das eine oder das andere. Ich fand ihn sehr, es ist so ein ganz kultivierter und höflicher Mensch, der aber auch nicht versucht, so komisch zu sein, auf Teufel komm raus, auch im Interview. Er ist eher so, ich fand ihn eigentlich eher langweilig, muss ich sagen. Also ich fand ihn, er ist sympathisch, ich mochte ihn gerne.
Kultiviert ist doch gut. Was hast du gegen
kultiviert? Ich habe nichts gegen kultiviert, aber ich hatte irgendwie mehr erwartet, weil die Filme halt so verrückt sind, dachte ich, er ist auch verrückter. Ein ganz großes Thema war, er guckte einen aber immer so ein bisschen irre an. also wie in den Filmen. Das fand ich ganz lustig. Ein ganz großes Thema war ja bei dem Film, er hat ja diese Kräuselhaarfrisur, diese berühmte, und im Film hat er eben als Lars Eriksson diese lange Mähne, ne, diese langen Haare. Und wir haben uns ja, das war eigentlich eins unserer Hauptthemen, sind die Haare echt oder nicht? Bettina?
Ich glaube ja, dass die einfach geföhnt sind. Er hat sie ein bisschen länger wachsen lassen und dann wurde die Krause rausgeföhnt.
Du bist, du glaubst auch alles, was man dir präsentiert. Ich habe gesagt, das ist eine Perücke natürlich.
Und, was ist es?
Ich glaube, es ist eine Perücke.
Hast du es gefunden?
Ja, klar. Es gibt ganze Seiten und Abhandlungen darüber, trägt Will Ferrell eine Perücke also, oder nicht.
So hat mich das jetzt nicht beschäftigt.
Aber achtet mal drauf. Und eure Meinung interessiert uns. Wenn ihr meint, es ist eine Perücke oder wenn es die echten Haare sind, schreibt uns gerne. weggesuchtet@hotmail.com.
Gut, das ist auch eine schöne Überleitung. Und wir bleiben beim Thema Komödie. Auf Sky startet ab 23. Juni die zweite Staffel von Black Monday. 10 Folgen, jeweils so circa 30 Minuten. Und da geht es ja um den Börsencrash von 1987. Der Dow Jones fiel ja am 19. Oktober 1987 um satte 22,6%. Da wurden mal so ganz schnell 500 Milliarden US-Dollar vernichtet.
Ja, Existenzen vor allen Dingen vernichtet. Und das ist eigentlich der Aufhänger der Serie. Man wusste nie so genau, was diesen Crash ausgelöst hat. Und die Serie...
Darum, das erklärt die auch gar nicht. Das will jetzt, die auch überhaupt gar nicht erklären.
Sie liefert so einen scheinbaren, also so einen Grund dafür. Darum geht es. Es ist, wie gesagt, eine Komödie. Und es ist eine von diesen 80er-Serien, die jetzt im Zuge des 80er-Revivals gemacht wurden. 80er-Retro-Koks-Börsensatire. Und es wird geworben damit, dass Seth Rogen hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Seth Rogen, der so geniale Sachen gemacht hat, wie unter anderem Superbad oder Pineapple Express. Ja, und es steckt aber gar nicht so viel Seth Rogen in dieser Serie, wie eben auf dem Label draufsteht. Also er ist Produzent, das ist ja schon mal gut. Und er hat in der ersten Episode der ersten Staffel Co-Regie geführt.
Oh.
Einer von zwei Regisseuren. Wie gesagt, er ist produziert, aber Don Cheadle, der die Hauptrolle spielt, ist auch einer der Produzenten und auch dabei Seth Rogens Sandkastenfreund Ewan Goldberg, mit dem er eben wie seine ganzen Filme zusammen produziert. Superbad, Pineapple Express hat auch Ewan Goldberg mit produziert. Don Cheadle, den ich ja immer genial finde, spielt in dieser Serie eine der zentralen Figuren. Maurice Monroe, genannt Mo, der in der ersten Staffel mit einer Truppe von Außenseitern Ende der 80er Jahre die New Yorker Wall Street aufmischt. Und unter anderem eine Lamborghini-Stretch-Limousine fährt. Also es ist ja keine Limousine, sondern ein Sportwagen, der in die Länge gezogen worden ist und ständig kokst halt.
Ja, ne? Also ganz viele Klischees, mit denen hier gespielt wird. Eben diese protzigen Börsenhändler mit Taschen voll Koks, die den dicksten Schlitten fahren. On top natürlich jede Menge Chauvi-Sprüche.
Ja, also auch 80er-Jahre-Sprüche, 80er-Jahre-Anspielungen. Wer spielt noch mit? Star-Comedian Regina Hall ist noch dabei und vor allen Dingen auch Andrew Scott Reynolds. Ich finde, der wird immer, ich weiß nicht, der wird nie erwähnt, hat aber schon ganz viele tolle Rollen gespielt.
Ja,
unter anderem
vor allem, ne?
Ja, da war Elijah, also der schwule beste Freund. Und hier spielt er den Computerexperten oder Computer-Nerd Blair Pfaff. Also auch sehr schön übrigens, Ken Marino spielt in einer Doppelrolle die fiktive Version der Lehman Brothers. Finde ich auch sehr lustig.
In der ersten Staffel.
Ne? Und Bettina, zweite Staffel, was hältst du davon?
Ich habe von der zweiten Staffel jetzt noch nicht so viel gesehen. Aber das, was ich gesehen habe, da kann ich sagen, die erste Staffel gefiel mir besser. Das war überdrehter, hemmungsloser, anarchischer und auch dieses Spielen mit den Klischees, dieser 80er-Jahre-Klischees, fand ich wunderbar. Die zweite Staffel ist jetzt so ein bisschen gemäßigter, fühlt sich so ein bisschen zahmer an, aber vielleicht nehmen die da noch an Fahrt auf.
Ich war so ein bisschen geschockt, weil ich dachte, ich habe was ganz anderes erwartet. Es war plötzlich so brav, hatte überhaupt gar kein Tempo, es war gar kein Drive drin, sehr viele Rückblenden, also ganz merkwürdig. Also nach der ersten Staffel hatte ich da was ganz anderes erwartet und ich finde ja gerade, also die erste Episode einer zweiten Staffel, die muss ja mit so einem Knall anfangen, den ich da überhaupt nicht gesehen habe. Aber ich bin voll der Hoffnung, dass, wenn sich das jetzt weiterentwickelt, wenn wir weiter in die Serie einsteigen, dass Don Cheadle das irgendwie wieder rausreißt.
Wir geben der zweiten Staffel auf jeden Fall eine Chance. Gucken wir weiter.
Ich finde auch, wir sollten ihr auf jeden Fall eine Chance geben, weil die Schauspieler spielen ja nach wie vor mit und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Gut, aber die Latte liegt hoch. Das ist auch schon mal klar. Und wir machen jetzt weiter mit einer Dokumentation, läuft auf Sky und die heißt 8 Minuten und 46 Sekunden, die Ermordung von George Floyd. Das ist in einer Dokumentation, das sagt schon der Titel, über den Tod von George Floyd und die darauf folgenden weltweiten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt.
8 Minuten, 46 Sekunden, so lange hatte der Polizist sein Knie auf den Hals von George Floyd gedrückt, woran er dann letztendlich gestorben ist. Und man sieht in dieser britischen Dokumentation, die von Sky Britain gemacht worden ist, eben nochmal in 56 Minuten diese ganze komplett, also komprimiert, die ganze Geschichte auch mit den Videos und eben die weltweiten Proteste, was es ausgelöst hat. Der Sprecher.
Erzähler ist Idris Elba, britischer Schauspieler, kennt man ja auch aus.
Unter anderem als Luther oder eben auch aus den Thor-Filmen. Und damit ihr seine Stimme einmal hören könnt, hören wir einmal rein in die Dokumentation.
One sweltering evening on the streets of Minneapolis. Yet another black man falls victim to police brutality.
They murdered my brother.
The killing of George Floyd has sparked outrage not only across America, but also across the entire world.
It just can't be an American movement, but it has to be a worldwide movement.
It is the latest chapter in the history of racial injustice that is as old as the country itself.
Die Doku läuft auch original mit Untertiteln, also auch da hört ihr Idris Elba. Bettina, was hast du gedacht, als du es gesehen hast?
Ich fand das sehr emotional und mich hat das auch sehr geschockt, diese Bilder nochmal zu sehen, wie dieser George Floyd da ums Leben kommt. Und es ist eher so eine Chronologie als jetzt eine tiefergehende Analyse. Einige Äußerungen bleiben auch unkommentiert, aber das ist ja auch eine knappe Stunde jetzt, diese Doku. Da hätte man dann wahrscheinlich auch mehr Zeit gebraucht. Und ich hätte mir da noch teilweise eben eine tiefere Analyse gewünscht, dass die Zusammenhänge da noch ein bisschen klarer werden. Aber wahrscheinlich kann man das jetzt in der kurzen Zeit auch nicht erwarten.
Also es kommen Aktivisten zu Wort der Black Lives Matter Bewegung. Man sieht Jesse Jackson, der auch interviewt wird. Die Tochter, eine der Töchter von Malcolm X, wird auch befragt. Man sieht eben die ganzen Unruhen nochmal. Es geht aber auch ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Martin Luther King und überhaupt die Rassenkonflikte in den USA. Und ich fand auch, es war sehr gut gemacht. Was ich schockierend fand, war nochmal den Mord an George Floyd zu sehen, beziehungsweise, wir müssen da ja korrekt bleiben, also noch sind sie nicht verurteilt, die Täter, aber diese Bilder sind einfach schockierend. Ich hatte das so in dieser Länge und in dieser Form zusammengeschnitten auch noch nicht gesehen. Und wenn man das alles nochmal so im Kontext sieht, ist es grauenhaft. Man kann es sich eigentlich kaum angucken. Ich finde auch, es ist relativ schnell ja auf den Markt gekommen und deswegen auch schnell gemacht. Ich finde auch, es ist eine gute Zusammenfassung, aber mir fehlt da zum Teil auch, gerade von den Aktivisten, die sehr radikale Forderungen stellen, die unkommentiert bleiben. Da hätte mir eine Einordnung, fehlt mir da irgendwie noch. Aber trotzdem ist es ein Tipp, man kann sich das auf jeden Fall angucken und sollte das wahrscheinlich auch sogar.
Die Dokumentation 8 Minuten und 46 Sekunden, die Ermordung von George Floyd, läuft auf Sky.
Ab sofort. Und diese Woche startet noch ein Film, der eigentlich einen Kinostart haben sollte, aber nun wegen Corona als Video on Demand, wie es so schön heißt, startet, als Bezahl-Streaming-Film. Er heißt The High Note, ein seichter Musik-Liebesfilm mit Dakota Johnson, die ihr natürlich kennt aus 50 Shades of Grey. Am 26. Juni kann man den Film also streamen gegen Bezahlung und das Ganze spielt in L.A. in der Musikbranche.
Ja, Dakota Johnson spielt Maggie. Sie ist die persönliche Assistentin einer alternden, sehr exzentrischen Soul-Diva. Und Maggie möchte Musikproduzentin werden.
Ja, es ist so, dass sie eigentlich die Assistentin ist. Man sieht sie den ganzen Tag, muss sie eben die Besorgung machen, was Assistenten alles so machen. Sie muss die Sachen aus der Reinigung holen. Sie muss bestimmte Milchshakes organisieren, Proteindrinks.
Das ist ja auch alles wichtig.
Kosmetik, also alles, was Assistentinnen so zu tun haben. Aber obwohl das ein Job ist, der sie 24 Stunden am Tag eigentlich in Anspruch nimmt, schafft sie es trotzdem noch heimlich mit ihrem kleinen Laptop, auf dem sie ein entsprechendes Programm installiert hat, die Musik dieser Soul-Diva zu remixen, weil sie ja eigentlich davon träumt, eben Produzentin zu werden. Und ja, das Ganze ist, ich weiß es nicht.
Ich habe ihr diese Musikproduzentin, das habe ich ihr nicht so ganz abgekauft. Sie spielt das nämlich genauso niedlich und naiv, wie sie diese Anastasia Steele in 50 Shades of Grey spielt. Und der Film, finde ich, soll für sie ja einfach ein Vehikel sein, um von diesem Image wegzukommen, das sie ja nun mit 50 Shades of Grey hat.
Hast du das so gesehen?
Ja, das sehe ich so. Und okay. Ja, das hat für mich nicht so ganz funktioniert. Auch diese Liebesgeschichte, die es dann da noch gibt, die ist harmlos, die ist niedlich, die ist super clean.
Bevor wir weitersprechen, wir schauen einmal in den Trailer rein.
Was soll ich zu ihr sagen? Ich bin zwar nur deine persönliche Assistentin, aber ich würde dich gern produzieren. Wow. Seit 10 Jahren ist keine Grace Davis-Platte erschienen und die Fans sehnen sich danach.
Hör zu, ich mache meinen Job und du deinen. Du bringst ihr Kaffee, Kleenex, Tampons und machst, wofür wir dich sonst noch bezahlt haben im letzten halben Jahr.
Du wirst bezahlt? Bist du nicht eine Praktikantin?
Mein Leben ist ein Witz!
Ich habe ein Demo von deinem Album gemacht. Ich wollte dir und Jack nicht sagen.
Hey, hey, ich kann euch hören.
Ihr wisst schon, dass dein verdammtes Mikro drin ist?
Ich wollte einfach nur die Chance ergreifen.
Für wen hältst du dich, Missy Elliott?
Also ich weiß nicht, ich bin ja der totale Musiknerd und du kannst mich ja, ich verschaffe es noch aus jedem Musikfilm noch irgendwas Positives rauszuziehen. Auch also ich kann ja, mir auch stimmt. Eine, ich kann mir auch eine Dokumentation über Pur angucken und irgendwie, weiß ich auch nicht, amüsiert es mich noch. Aber hier habe ich so gar nichts gesehen. Ich habe die ganze Musikbranche nicht geglaubt. Ich habe Dakota Johnson diese Rolle nicht geglaubt. Es hat ja auch sowas Märchenhaftes, ne? So eine Aschenputtel-Geschichte, ne? Die dann doch noch den Mann ihres Herzens findet. Und aber am Ende wird es so auch so banal. Es ist so, ich hatte das Gefühl, am Ende sitze ich in so einer Boulevardkomödie, wenn dann alle zusammenkommen und sagen, was, du bist der und hier und ich habe mich hinter dem Vorhang versteckt. Also kurz, ich konnte damit nichts anfangen.
Aber es ist vielleicht für Fans, die jetzt Dakota Johnson toll finden, das ist eine große Rolle, die sie da hat. Und die sagen dann vielleicht, ja, ich will sie gern sehen, auch mal, dass sie was anderes spielt.
Dass sie mal was anhat.
Da hat sie ganz viel an.
Also eine Fransenjacke, eine Wildleder, ja, genau. Die ich übrigens sehr schön fand. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt ja diese Filme, man ist so sehr Fan von irgendeiner Schauspielerin oder einem Schauspieler, dass man sagt, es ist mir egal, was sie oder er spielt, ich gucke es mir trotzdem an.
So, für die könnte das funktionieren. Ich glaube, so für alle anderen ist das ein bisschen schwierig.
Ja, The High Note ab 26. zu streamen, 26. Juni. Und dann dürfen wir nicht vergessen, Disney Plus gibt es für alle Fans von Die Eiskönigin gibt es
ein... Bist du ja, glaube ich, ein großer Fan, ne? Oder?
Na, geht so. Aber es gibt auf jeden Fall eine Doku, das Making-of von Die Eiskönigin 2. Ja,
wenn ihr wisst, du wolltest da unbedingt noch so eine Doku reinbringen, ne?
Ich wollte noch eine Doku reinbringen. Und du hast gesagt, warum machen wir das? Ich habe gesagt, es gibt ganz viele Menschen, die Die Eiskönigin toll finden. Obwohl ich bei...
Das sind doch Kinder.
Nein, auch Erwachsene, auch wegen der
da
Musik.
Da kenne ich jetzt niemanden.
Und es gibt welche, Menschen, die sich das innere Kind noch bewahrt haben. Obwohl ich bei solchen Dokus ja diesen Making-ofs immer hin und her gerissen bin, ich vermeide es oft, das zu sehen. Ich finde es ja auch eigentlich nicht gut, bei Dreharbeiten dabei zu sein, weil ich will gar nicht sehen, wie es gemacht wird. Ich will diese.
Das will ich total sehen, das ist doch super spannend.
Nee, ich will die Illusion haben.
Ich will keine Illusion, ich will sehen, was passiert da.
Ich will denken, dass es Frodo Beutlin wirklich gibt und dass er wirklich in Mordor diesen Berg darauf kriecht. Ich will nicht sehen.
Eine ganz neue Seite an dir. Was ist das denn?
Ich will nicht diese grünen Wände im Hintergrund sehen und diese ganzen Leute, die drumherum stehen. Das bringt mich total raus.
Ich finde das faszinierend, gerade bei Dreharbeiten da zu sein und zu sehen, wie diese Illusion geschaffen wird. Spannend.
Obwohl es bei Die Eiskönigin ja wieder was ganz anderes ist, weil es ja ein Animationsfilm ist. Also das ist dann vielleicht doch ganz interessant, wie die Leute am Computer sitzen und diese Figuren entwickeln.
Bei Die Eiskönigin, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir diese Frage noch nie gestellt, wie die Illusion zustande kommt.
Wir hören diese Woche auf mit einer guten Nachricht für alle Fans von Lucifer, der Serie, weil inzwischen ist bekannt, dass die 5. Staffel im August, es war lange unklar, bei Netflix starten soll. Und auch diese Woche... Bettina, ich habe es nicht vergessen. Ich verlose nicht. Ich verschenke. Und es ist ja jede Woche so, dass Bettina mich eigentlich daran erinnern muss. Ich verschenke diese Woche ein Paket mit Blu-rays, also ausschließlich Blu-rays, und zwar S Kapitel 2. Obendrauf packe ich noch drauf Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Und als ob das nicht schon genug wäre, gibt es dazu noch Shazam. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Paket. Und das bekommt ihr, indem ihr euch einloggt bei radiohamburg.de. Und ich werde dann aus meinem weggesuchten Hut einen von euch rausziehen und hoffe, dass du es jetzt gerade bist. Du, genau du, der du jetzt gerade zuhörst.
Bettina. Hast du schön gesagt. Das ist schön.
Ja, wir verabschieden uns bis kommende Woche.
Genau. Habt Spaß mit dem Podcast. Wenn euch der gefällt, sagt es weiter. Und ja, bleibt gesund.
Ja, sagt es unbedingt weiter. Und wenn ihr mögt, gebt uns auch eine Bewertung. Wir freuen uns darüber. Und wir hören uns wieder kommende Woche. Genießt das Wetter und seid so gut es geht, auch wenn ihr vielleicht viel arbeiten müsst, Sommermenschen.
Ja, und lasst die Sonne in euer Herz.
Tschüss.
Tschüss.